Hallo meine Fangirls, welcome back to a new Folge. Diesmal von woanders her. Ich bin gerade bei meinem Onkel und meiner Tante, in Zwickau. Ist das Zwickau? Ich glaube schon. Ja, irgendwie so. Und mir ist aufgefallen, was ihr in dem YouTube-Video auch sehen werdet, dass ich gerade auf dem Wasserbett liege. Und es ist ein bisschen sehr eklig. Das ist wirklich sehr eklig, das Wasserbett. Ich war noch nie auf dem Wasserbett. Das fühlt sich eklig an, Leute. Egal. Ich werde jetzt einen Podcast für euch aufnehmen, logischerweise. Ich hoffe, der kommt online, bevor ich zu Hause bin. Weil sonst dauert das hier noch ein bisschen. Alter, Leute. Ich kann nicht mehr. Okay, wir sind fast durch mit dem Buch. Nur noch 3 Kapitel und ich versuche, die heute noch zu schaffen. Aber es gibt wahrscheinlich gleich Mittag, weil es gleich 12 Uhr ist. Deswegen, ja, bisschen problematisch. Okay, 30. Kapitel. Die Erkenntnis, sich in einem Menschen getäuscht zu haben, kann eine ganze Welt erschüttern. Josephine vom Leso. Seid Lotte so unverhofft in Josephines Leben getreten und, oder besser gesagt, gestolpert war, war für sie nichts mehr wie zuvor. Um auszuschließen, dass nicht noch. Alter, ich kann nicht mehr lesen, Leute, es tut mir leid. Ich bin so durch. Um auszuschließen, dass nicht doch irgendein Zimmermädchen oder womöglich eine von Konstantins Leuten irgendwann noch einmal in ihr Zimmer kam, war sie mit Lotte durch den Gang geschlichen und hatte sie 3 Räume weiter in ihrem Atelier unterbracht. Zu diesem Raum hatte niemand außer ihr Zutritt. Dies hatte sich Josephine ausdrücklich verbeten, da sie nicht wollte, dass jemand auch nur in die Nähe ihrer Arbeit kam. Konstantin hatte es hingenommen und Josephine hatte die Anweisung direkt an Marie weitergegeben, die ihrerseits die Zimmermädchen entsprechend instruiert hatte. Außerdem hatte Josephine darum gebeten, ein einfaches Bettgestell mit Matratze und Bettzeug in ihrem Atelier aufzustellen zu lassen, damit sie sich ausruhen konnte, wenn sie von vielen Malen zu erschöpft war und eine kurze Pause brauchte. Marie hatte sich unverzüglich Josephines Wünschen angenommen. Und 2 Männer mit den Möbelstücken nach oben geschickt, gefolgt von einem Dienstmädchen, das das Bett in Zug gebracht hatte. Lotte hatte sich derweil im Bad verborgen gehalten. Sie hatte mit der jungen Frau gesprochen, die sie die meiste Zeit bei ihr im Atelier verbringen würde und nur zum Schlafen in ihr ein Zimmer ginge, um sofort reagieren zu können. Sollte doch einmal jemand unverhofft an die Ateliertür klopfen. In diesem Fall sollte Lotte sich unverzüglich im Bad verstecken und erst wieder herauskommen, wenn Josephine ihr Bescheid gab. Auf gewisse Weise war es wie ein Spiel für Josephine, Lotte zu helfen und damit ihren großen Bruder auszutricksen. Dennoch war sie sich des Ernstes der Lage durchaus bewusst. Denn eines hatte sie inzwischen begriffen. Den Konstantin, den sie gekannt hatte, ihren Bruder, den sie mit liebevoller Bewunderung angehimmelt hatte, gab es nicht mehr. Er war irgendwo auf dem Weg, von Binz nach Berlin verloren gegangen und sah nur noch aus wie ihr Tino. Sein Wesen jedoch war das eines Fremden. Josephine hatte ein bisschen herumgeschnüffelt und sich auch mit den anderen vermeintlichen Tänzerinnen unterhalten. Zwar hatten sich diese ausgesprochen zurückhaltend gezeigt, denn es lag ihnen fern, sich ausgerechnet der Schwester ihres Chefs anzuvertrauen. Doch Josephine hatte heraushören können, wie viel Angst die Frauen vor Konstantins und seinen Männern hatten. Der Name Lotte war mehrfach gefallen. Offenbar wurden die junge Frau mit Hochdruck von Konstantins Leuten gesucht. Des Weiteren hatte sie ein Gespräch zwischen Konstantin und Gerd Neute belauscht, dem Letzteren immer wieder gesagt hatte, er könne sich einfach nicht erklären, wie Lotte unbemerkt aus dem Hotel herausgekommen sein sollte. Für Josephine war es eine Genugtuung, ihr Bruder ebenso an der Nase herumzuführen, wie er es mit ihr machte, indem er ihr vorspielte, er sei immer noch der nette große Bruder, der sich um sie kümmerte, ansonsten keiner Fliege etwas zuleide tat. So gern sie auch an ihre Erinnerungen festhalten wollte, so sehr sie sich ihren Tino zurückwünschte, der immer zu ihr gehalten und sie beschützt hatte, wenn die anderen Kinder bei ihrem Spielen in Binz am Strand zu grob wurden oder sie ausgrenzen wollten, weil sie das Fräulein von war. So führte ihr Lotte doch mit aller Deutlichkeit das wahre Naturell ihres Bruders vor Augen. Gemeinsam mit der Jungfrau hatte sie einen Plan gefasst, wie es gelingen sollte, diese aus dem Hotel heraus zu schaffen und zum Bahnhof zu bringen, damit sie auf schnellstem Weg aus Berlin fliehen und in ihren Heimatort bei Münster zurückkehren konnte. Josephine hatte Konstantin in letzter Zeit immer mal wieder um Geld gebeten, angeblich um neue Kleidung, Schmuck oder auch ein teures Parfüm zu kaufen, und Konstantin hatte sich überaus großzügig gezeigt. Dieses Geld sollte nun Lotte zugutekommen. Morgen sollte es soweit sein. Josephine würde Lotte in eigenes, dafür ausgeschlafenes Kleidungsstück unbemerkt aus dem Hotel schmuggeln. Sie konnte nur hoffen, dass ihr Plan gelang und die Helfer, die sie dafür brauchte, wirklich zuverlässig waren. Sie hatte Kontakt zu Mathis aufgenommen und ihm vorgegaukelt, eine kleine Vernissage in ihrem Atelier veranstalten zu wollen. Er solle unbedingt Luise und ein paar von den anderen mitbringen. Es gäbe auch Essen aus dem Hotel und reichlich Alkohol. Zu diesem Anlass hatten sie in den letzten Tagen mehrere Bilder gemalt, damit sie etwas vorzuweisen hatte. Josephine war egal, was die anderen davon hielten, auch ob Ferdinand mitkam oder nicht. Inzwischen hatte sie begriffen, dass auch er in einer Rolle gefangen war, ganz ähnlich wie sie, nur dass er offenbar die soziale Barriere nach oben zu durchdringen versuchte, während sie versuchte, sich vom üblen Geruch des Mammons zu befreien. Sie hatte sich ihm freiwillig hingegeben und er hatte sie anschließend sitzen gelassen. Na und? Was war da schon im Vergleich zu dem, was Lotte hatte erleiden müssen? Sie hatte man gezwungen, sich den Männern hinzugeben, hatte sie gehalten wie ein Leibeigene, und im Augenblick ging es nur darum, diesen Zustand für immer zu beenden. Wenn ihr Plan aufging, würde sie nachher alle zusammen das Hotel verlassen. In der großen Runde, so hoffte Josephine, würde Lotte keinen auffallen. Josephine wusste noch nicht, was sie tun sollte, sobald die Jungfrau in Sicherheit war, doch sie spürte, dass sich ihr Zeit in Berlin zum Ende neigte. Ob sie schon bereit war, nach Binz zurückzukehren, wusste sie nicht, aber sollte es ihr tatsächlich gelingen, Lotte zu retten, war sie fest entschlossen, einen Weg für sich und ihre Malerei zu finden. Denn Berlin hatte sie gelehrt, die Welt zu sehen, wie sie war und nicht, wie sie sie haben wollte. Sie war über die Maßen enttäuscht von Konstantin und dem Leben hier, hatte die schmutzige Seite dieser berauschenden Stadt sehen und erleben müssen. Die Not, die Armut, die Gewalt und die Angst. Und das schlug sich in ihren Bildern nieder. Sie hatte es geahnt, als sie von Ferdinand in die Kreise der Künstler aufgenommen worden war. Und sie hatte es in dem Moment gewusst, als die gepeinigte Lotte ihr von ihrem Leben als Hufe erzählt hatte. Auch wenn sie es am liebsten nicht wahrgehabt hätte. Hier in Berlin gab es nichts mehr, was sie hielt. Auch Marie war für sie eine große Enttäuschung geworden. Denn für Marie zählte nur noch ihr Beruf als Hausdame. Konstantin hatte Josephine erzählt, wie glücklich Frau Stieglitz gewesen sei, ihre Aufgaben an eine jüngere Frau übertragen zu können. Nur noch an Maries freien Tagen für einen reibungslosen Ablauf des Hotelbetriebs sorgen zu müssen. Marie sei ein wahrer Glücksgriff gewesen. So belehrig und fleißig stellte sie sich an. Die Hotelgäste mochten sie und sie leitete das Personal mit freundlicher, aber konsequenter Hand und sei eine große Entlastung für ihn und das Astor. Ja, die Arbeit im Grand und vor allem die Lektion ihrer großen Lehrmeisterin, Bernadette von Bleso, machte sich bezahlt. Josephine hatte nur mit den Schultern gezuckt und sich abgewandt. Konstantin hatte sich geneckt und gefragt, ob sie womöglich eifersüchtig auf die Freundin und ihren rasanten Aufstieg sei. Doch Josephine war keineswegs eifersüchtig gewesen. Sie hatte vielmehr daran gedacht, wie sie zufällig Zeugin einer Szene auf der Personaletage geworden war. Sie war auf dem Weg zu Marie gewesen, um sie zu fragen, ob sie Lust habe, mit ihr an ihrem freien Tag ein Museum zu besuchen. Als sie um die Ecke gebogen war, hatte sie gehört, wie ihre einst so schüchterne, stets freundliche und geduldige Freundin zwei Zimmermädchen ausschalt, weil sie die Zimmer der Gäste nicht in der dafür vorgesehenen Zeit gereinigt und sich stattdessen vor der Küche herumgetrieben hatten. Wohin der Koch verschiedene Leckereien von den zugegangenen Tellern der Gäste zugesteckt hatte. Bitte verzeihen Sie, Frau Reidel, Die Gerda hatte seit gestern Mittag nichts mehr gegessen und ich habe sie begleitet, weil ihr so schwindelig war, verteidigte sich eine der beiden nervös und warf ihre Kollegin, an deren Hals große hektische Fleckenblüten, einen zweifelnden Blick zu. Das ist keine Entschuldigung dafür, die Arbeit nicht zeitig zu erledigen, entgegnete Marie mit kühler Stimme. Die Gäste haben sich beschwert und so etwas kommt hier, im Astor, nicht vor. Ich habe euch schon einmal ermahnt, ein drittes Mal wird es nicht geben. Lasst euch bei Herrn Neute euren Lohn auszahlen. Aber, stammelte die mit den roten Flecken, kein Aber, beschied Marie ungeduldig und ließ die beiden stehen, um etwas aus ihrer Kammer zu holen. Alter, Marie, die ist ja richtig krank geworden. Josephine hatte sich abgewandt und war mit einem beklommenen Gefühl im Magen und in ihren Atelier zurückgekehrt. Das, was ihr Bruder an Marie begeisterte, ließ sie zurückschrecken. Lag es an Berlin, dass die Menschen sich auf diese Art und Weise veränderten? Wo war die liebe, gute Marie geblieben, die kein etwas Schlechtes wollte, keine Kollegin je verpetzt oder, so wie jetzt, sogar ihren Arbeitsstelle gebracht hätte? Nein, Josephine erkannte weder Konstantin noch Marie wieder, doch sie hatte das Gefühl, dass die beiden gut zusammenpassten. Für sie selbst jedoch, dessen war Josephine sich sicher, war kein Platz mehr in Berlin und in diesem kranken Geflecht aus Macht, Rücksichtslosigkeit und Gier. Der Tag von Lottes Flucht war gekommen und Josephine hatte Lotte mit den Kleidern, die sie von Konstantins Geld für Lotte gekauft und mit Stücken aus ihrem eigenen Kleiderschrank ergänzt hatte, zu einer wahren Bohemine ausstaffiert, keine Ahnung. Ein starkes verruchtes Make-up und die bis knapp unter die Oberläppchen genutzten Haare taten ihr übrigens. Lotte war nicht wiederzuerkennen. Luise und Mathis trafen als erstes ein. Nach und nach trudelten weitere Mitglieder aus der Gruppe um Hartmut ein. Hartmut selbst kam allerdings nicht. Hä? Zu ihren Überraschungen kam jedoch Ferdinand, den sie zwar begrüßte, aber nicht weiter beachtete. Auch wenn sich ihr Herz bei seinem Anblick kurz schmerzhaft zusammenzog, so war das Wiedersehen doch längst nicht so schlimm, wie sie befürchtet hatte. Er hatte sich für seinen Weg entschieden, hatte sie vermutlich nur als exotische Trophäe aus der astroverhassten Welt als Reichtums und des Überflusses betrachtet. Aber das zählte jetzt nicht mehr. Zwei Dienstmädchen brachten Häppchen auf Silberplatten, die sie auf eigenes, dafür herbeigeschafftes Tischchen abstellten. Dann machten sie sich daran, jede Menge Alkoholiker ins Atelier zu schaffen, bis Josephine ihm mitteilte, dass sie von nun an selbst übernehmen würde, um ungestört den Gästen zu sein. Als die Dienstmädchen hinausgegangen waren, holte sie Lotte aus dem Bad und stellte sie ihren Gästen als Inge vor. Wie das Kindermädchen der Zwillinge ihres Bruders Alexander. Lotte betrachtete zusammen mit den anderen Josephines Bilder, aß und trank etwas und fügte sich hervorragend in den Kreis der Künstler ein. Plötzlich klopfte es. Lotte warf Josephine einen ängstlichen Blick zu. Josephine schluckte. Was, wenn Konstantin zu der Vernissage stoßen wollte, um Interesse an seiner kleinen Schwester und deren Arbeit zu heucheln? Zaghaft öffnete sie die Tür und atmete erleichtert aus, als Marie davor stand. Ich wollte nur fragen, ob das Hotel noch etwas für dich tun kann, Josephine. Danke, aber nein, das ist wirklich nicht nötig. Es ist alles ganz wunderbar. Möchtest du für eine Weile zu uns stoßen? Josephine überlegte kurz, ob die spontane Einladung klug war. Doch alles andere wäre zu auffällig gewesen und außerdem kannte Marie Lotte gar nicht. Und Konstantin oder seine Leute würden ihr die Geschichte von der entlaufenen Hure bestimmt nicht auf die Nase binden. Nein, aber danke, lehnte Marie ab. Konstantin musste zu einem dringenden Termin, sonst hätte er selbst noch vorbeigeschaut. Das macht nichts. Meine kleine Vernissage ist ohnehin gut besucht, erwiderte Josephine leichthin, um sich nicht anmerken zu lassen, wie erleichtert sie über diese Nachricht war. Sie hätte nicht gewusst, wo sie Lotte so rasch verstecken sollte, wenn ihr Bruder tatsächlich vor der Tür gestanden hätte. Gut, dann gehe ich wieder. Gib mir einfach Bescheid, wenn du noch etwas brauchst. Das mache ich gern, danke Marie. Josephine schloss die Tür und kehrte zu ihren Bekannten zurück. Auf einmal trat Ferdinand an ihrer Seite. Können wir später vielleicht mal in Ruhe reden? Bat er. Ich wüsste nicht, worüber. Ferdinand deutet auf die Bilder. Ich habe dir Unrecht getan. Das weiß ich jetzt. Du warst mitten in einer Schaffenperiode und ich habe das nicht erkannt. Deine Arbeit ist außergewöhnlich. Josephine sah ihn an, wollte das erwidern, doch in diesem Moment trat Mathis zu ihm. Josephine! Er deutete eine Verbeugung an und tat, als zöge er einen imaginären Hut. Ich ziehe den Hut vor dir. Deine Arbeit sind wirklich fantastisch. Ach ja? Josephine war aufrichtig überrascht. Findest du? Aber sicher, die dort drüben. Er deutete auf die bunten Gemälde, die Josephine vor einiger Zeit angefertigt hatte und die Konstantin gefallen hatten. Ferdinand jedoch nicht. Sind älter, nicht wahr? Deine Entwicklung ist deutlich zu erkennen. Wirklich sehr interessant. Hast du vor, in deiner Galerie auszustellen? Hast du vor, sie in deiner Galerie auszustellen? Josephine war nicht sicher, ob Ferdinand und Mathis sich womöglich abgesprochen hatten oder vielleicht einfach nur freundlich sein wollten. Sie sah zwischen den beiden hin und her, versuchte auszumachen, ob diese sich einen Scherz mit ihr erlaubten, doch an ihrer Miene war dies nicht zu erkennen. Nein, sagte sie dann, ich werde mich nicht um eine Ausstellung in einer Galerie bemühen. Weshalb nicht? Angst davor, berühmt zu werden? Zog Mathis sie auf. Es geht mir beinahe nicht darum, berühmt zu werden. Es geht mir darum, einen Weg zu finden, mich selbst auszudrücken. Achso. Du solltest stolz auf dich sein, fand Ferdinand und warf ihr einen Blick zu, den sie nicht zu deuten wusste. Danke, das ist wirklich sehr nett von euch beiden. Josephine prustete ihn zu, schlenderte zu den anderen und unterhielt sich, wobei sie immer wieder versuchte, Lotte mit einzubinden, die sich zwar völlig fehl am Platz fühlte, sich aber redlich bemühte, so zu tun, als wäre sie ebenfalls an der Kunst interessiert. Sie blieben etwa 2 Stunden, dann machte Josephine den Vorschlag, das Hotel zu verlassen und gemeinsam durch die Kneipen zu ziehen. Alle waren sofort einverstanden. In 3 Grüppchen quetschten sie sich in den Fahrstuhl, der sie nacheinander in die Halle hinunterbrachte. Josephine und Lotte waren bei der 3. Fuhre dabei und mischten sich unten angekommen unter die Menge der wartenden Vernissage-Besucher. Zusammen verließen sie das Hotel, während sich Josephine immer wieder verstohlene Umblicke, um sich zu vergewissern, dass keiner von Konstantins Leuten ihnen folgte. Oh, seht mal dort, rief Mathis vor dem Hotel und deutete auf ein Plakat, das den Auftritt einer Künstlerin namens Claire Waldorf ankündigte, die zusammen mit ihrer Lebensgefährtin im Varieté Astor auftrat. Ein Skandal hätte man meinen können, doch Konstantin liebte die Provokation und zeigte sich gegenüber allem, was verrucht und außergewöhnlich war, sehr aufgeschlossen. Gehen wir doch ins Varieté. Oh nein, darauf habe ich jetzt keine Lust. Nun kommt schon, ich muss mal raus aus meinem Zuhause, drängte Josephine und bemühte sich um ein ausgelassenes Lächeln. Wusstest du, dass die Waldorf und ihre Lebensfreundin ein Café betreiben, wo sie sich mit anderen Lesben zum Austausch treffen, erkundigte sich Ferdinand. Aber Josephine betrachtete ihn nicht weiter. Ihr Blick war auf Gerd Neute gefallen, der soeben die Straße überquert und auf das Hotel zustrebte. Was war das gerade für ein random Einwurf von Ferdinand, Alter? Meine Freundin Inge hat auch eine Weile mit einer Frau zusammengelebt, log sie und schob Lotte in Ferdinands und Mathis Richtung. Erzähl den beiden doch mal, wie so etwas ist, Inge, forderte sie die junge Frau auf. Dann löste sie sich von der Gruppe, die sich langsam vom Hotel entfernte, und tänzelte auf Lotte zu. Da ist ja mein großer Beschützer, rief sie lachend, fasste ihn bei den Armen und drehte sich mehrfach mit ihm im Kreis. Ich bin ja so glücklich, meine Bilder wurden in den höchsten Tönen gelobt. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Lotte ganz vorn in der Gruppe verschwand, die sich hinter ihr schloss, sodass sie nun nicht mehr zu sehen war. Ich muss los, Herr Neute, trällete sie dann. Wir wollen noch feiern. Feiern? Und wo könnte man das besser als in dieser wundervollen Stadt? Sie löste sich abrupt von Konstantins rechter Hand und rannte den anderen nach, wobei sie ihm eine Kusshand zuwarf. Neute schüttelte den Kopf. Die kleine Schwester seines Arbeitgebers hatte eben ihre eigenen Arten, aber die gingen ihn ja nichts an. Immer noch kopfschüttelnd betrat er die Hotelhalle. Sie bog um mehrere Hausecken, dann blieb Josephine stehen. Entschuldigt, aber ich habe es mir anders überlegt. Ich habe plötzlich schreckliches Kopfweh. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen zu viel getrunken. Sie wandte sich Lotte zu. Inge, begleitest du mich wirklich zurück ins Hotel? Ja, kam die knappe Antwort. Was, du willst weg? Ferdinand sah sie verwundert an. Ja, es tut mir leid, es geht mir wirklich nicht gut. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen bei mir. Und feiert noch schön. Noch bevor die anderen reagieren konnten, fasste sie Lottes Hand und zog sie mit sich. Warte, rief Ferdinand, lief ihnen ein paar Schritte hinterher und stellte sich den beiden in den Weg. Wann sehen wir uns wieder? Wir wollten doch noch miteinander sprechen. Ich weiß nicht, Ferdinand, wehrte Josephine ab. Eigentlich wolltest du mit mir sprechen, nicht ich mit dir. Sie blickte ihn an. Aber keine Sorge, ich melde mich bei dir. Das klingt eher so, als würdest du es nicht tun, erwiderte Ferdinand. Lass dich überraschen, rief Josephine leicht hin und eilte zusammen mit Lotte von an dem verdutzt reinblickenden Ferdinand vorbei. So schnell sie konnten, liefen die beiden Frauen in Richtung Leerter Bahnhof, ohne Gepäck und ohne Papiere. Denn diese befanden sich noch immer bei Konstantin, in der dem Mädchen stets gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit den Pass abnahm. Lotte würde einige Schwierigkeiten haben, sich den Ausweis neu ausstellen zu lassen. Doch sie würde einfach behaupten, sie sei auf der Reise überfallen und bestohlen worden. Wer sollte ihr schon das Gegenteil beweisen? Als sie den Bahnhofsvorplatz erreichten, fragte sie einen dort stehenden Schaffner, wann der nächste Zug in Richtung Münster fuhr. Der Mann gab ihnen Auskunft. Wenn sie sich beeilten, könnten sie in knapp 5 Minuten eine Bahn nach Braunschweig nehmen. Dort müsste sie umsteigen in Richtung Bielefeld, mit Anschluss nach Münster. Lotte war erleichtert. Die Furcht, doch noch Konstantins Leute entdeckt zu werden, war groß. Er hatte überall seine Spitzel und sie konnte nur hoffen, dass, sollte sie in diesem Aufzug tatsächlich erkannt werden, seine Leute zu spät kamen und sie bereits im Zug Richtung Heimat saß. Josephine und Lotte rannten zum Bahnsteig, auf dem gerade der Zug entfuhr. Josephine zog das Geld hervor, das sie Konstantin nach und nach abgelutzt hatte, und drückte sie Lotte in die Hand. »Das wird für eine Weile reichen«, sagte sie. »Das werde ich nie wieder gut machen können.« Die beiden Frauen umarmten sich. »Danke.« »Mach schon, steig jetzt ein«, drängte Josephine mit Tränen in den Augen, sobald der Zug zum Halten gekommen war und der Schaffner die Tür öffnete. Ihr war, als verabschiedete sie sich von der einzigen Freundin, die sie in all der Zeit in Berlin gefunden hatte. Die Frau, die von Konstantin von Bledsoe zur Prostitution gezwungen und von einer Feier fast zu Tode vergewaltigt worden war. Noch einmal umarmten die Frauen sich fest, dann stieg Lotte in den Zug. Kurz darauf wurde in einem der Abteile ein Fenster runtergelassen und Lotte streckte den Kopf heraus. Josephine lief ihr zu. Sie fassten sich noch einmal an den Händen. »Leb wohl, Lotte«, sagte Josephine mit zitternder Stimme. »Und such dir eine gute Arbeit. Das werde ich. Ich werde dich niemals vergessen, Josie. Niemals.« Ein Pfiff ertönte und der Zug rollte an. Sie ließen aneinander los und Josephine winkte, bis die Bahn in der Ferne verschwunden war. Tränen liefen ihr über die Wangen und sie fühlte sich einsamer als je zuvor. Mit hängenden Schultern machte sie Kehrt und ging in Richtung Treppe, um ins Hotel zurückzukehren. Ein nahezu überwältigendes Gefühl der Erschöpfung machte sich in ihr breit. Der davon rollende Zug hatte in ihr den übermächtigen Drang ausgelöst, Berlin, genau wie Lotte, den Rücken zu kehren. Auch sie sehnte sich nach ihrer Heimat. Das wurde ihr nur klar. Auch sie vermisste die Ruhe. Die Beschaulichkeit, die die Freundin im Billerberg und sie selbst im Bin zurückgelassen hatte. Plötzlich wusste sie, was sie zu tun hatte, und sie würde keine Sekunde länger damit warten. So schnell sie konnte, kehrte sie ins Hotel Astor zurück und packte ihre Sachen, um noch in derselben Nacht Berlin zu verlassen. Als Konstantin am nächsten Morgen nach ihr sehen wollte, weil sie nicht zum Frühstück erschienen war, waren alle ihre Sachen fort und sie saß längst im Zug nach Binz. Oha, das ging schnell. Okay, 31. Kapitel. Ich mach mal ganz kurz einen Cut und schau mal, ob es bald Mittag gibt oder so, weil dann lohnt sich das nicht, weil jede Sekunde dahin gefühlt jemand reinkommen würde. Genau. Also, bis gleich. Und weiter geht's, guys. Ich bin by the way wieder zu Hause. Also ich hab's nicht mehr geschafft, im Urlaub zu lesen. Deswegen geht's jetzt weiter. 31. Kapitel. Nur dumme Menschen sind zu starrsinnig, um einmal Gesetzesziele nicht immer wieder neu zu hinterfragen. Bernadette von Bledsoe. Bernadette hat noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Ohne Zweifel reizte sie Kaub ein Angebot zu unterb- streiten oder aber das Hotel über einen Mittelsmann zu kaufen, den Konstantin ihr gewiss empfehlen könnte. Doch sie war an einem Punkt in ihrem Leben angelangt, an dem andere Dinge wichtiger waren als das Geschäft. Für sie galt es nun, sehr genau abzuwägen, wie viel Zeit sie künftig mit dem Aufbau eines weiteren Hotels verbringen wollte. Und so saß sie nun in ihrem Büro und dachte nach, als das Telefon klingelte. »Ja?« »Mutter, ich wollte nur hören, ob du in deinem Büro bist. Bautner hat mir gestern von dem geplanten Verkauf des Palais erzählt. Wollen wir uns kurz zusammensetzen? Dann komme ich in dein Büro.« Bernadette betrachtet die Unordnung vor sich. Sie mochte es nicht, wenn ihr Schreibtisch verriet, dass sie noch nicht zum Arbeiten gekommen war. »Ich komme lieber zu dir«, sagte sie daher. »Ich möchte ohnehin mit dir sprechen. Bis gleich.« Sie legte auf, ohne seine Antwort abzuwarten. Ließ die Unterlagen auf den Schreibtisch liegen, stand auf und machte sich auf den Weg zu Alexanders Büro. »Mutter, da bist du ja«, sagte er, als sie eintrat, stand vor seinem Schreibtischsessel auf und kam zu ihr herüber, um ihr einen Kuss auf die Wange zu geben. »Wollen wir in die Sitzecke gehen?«, bot Alexander an. »Lass uns lieber dort drüben sprechen«, bat Bernadette und deutete zum Schreibtisch hinüber. »Wie du wünschst.« Alexander nahm wieder in seinem Sessel Platz, während Bernadette sich auf einen der Besucherstühle vor dem Schreibtisch setzte. »Du bist ja sehr offiziell«, versuchte er zu scherzen, auch wenn ihn das Verhalten eher beunruhigte. »Ich habe die halbe Nacht wach gelegen und darüber nachgedacht, was wir tun sollen«, kam Bernadette sofort zur Sache. »Und?« »Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, doch ich denke, dass es womöglich besser wäre, vom Kauf des Palais Abstand zu nehmen«, teilte sie ihm mit. »Du siehst mich erstaunt. Bautner ging davon aus, du könntest es gar nicht abwarten, Kaufs Hotel abzukaufen und damit deinen einzigen nennenswerten Konkurrenten einen Fall ein für alle Mal auszuschalten. Ich gebe zu, dass der Gedanke überaus reizvoll ist, doch es würde womöglich nicht in meine künftigen Pläne passen.« »Deine künftigen Pläne?« echote Alexander. »Und die wären?« Sie setzte sich gerade hin und straffte die Schultern. »Ich werde dir das Grand überlassen, Alexander. Nicht nur als Geschäftsführer, sondern ganz. Zwar werde ich Anteile am Hotel behalten, doch die Entscheidung triffst du künftig allein. Ich werde mich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen.« Er hätte überraschend nicht sein können. »Ich glaube, ich höre nicht richtig.« »Doch, du hast mich verstanden. Natürlich kannst du auch weiter auf meine Unterstützung zählen, wenn sie vonnöten sein sollten. Aber du bist lange genug dabei, um das Hotel in meinem und auch im Sinne deines Vaters fortzuführen. Ich vertraue dir, Alexander. Es ist also künftig an dir.« Alexander ließ sich in seinem Sessel zurücksinken und atmete geräuschvoll aus. »Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll.« Er setzte sich wieder aufrecht hin. »Oder willst du doch das Palais kaufen und überlässt mir das Grau, damit du dich ganz aus dem neuen Hotel widmen kannst?« »Nein, sollte ich mich noch dazu entscheiden, werden wir es gemeinsam aufbauen. Allerdings denke ich nicht, dass ich das tun werde. Ich habe genug aufgebaut in meinem Leben. Es ist an der Zeit, die Früchte zu ernten, und diesen Zusammenhang muss ich dir noch etwas sagen.« »Da bin ich gespannt. Ich werde heiraten, Alexander.« Er beugte sich vor. »Du wirst was?« »Heiraten? Wen?« Es war ihr unangenehm, wie überrascht er war. War es ihm denn wirklich nicht möglich, sich nicht nur als seine Mutter, sondern auch als Frau zu sehen? »Major Götz Wilhelm.« »Bitte wen?« »Du hast mich richtig verstanden.« Alexander stob von seinem Sessel auf, machte ein paar Schritte. »Das muss ich erst mal verdauen. Ich habe mich entschieden und bitte dich, dies zu respektieren. Sobald wir alles besprochen haben, werde ich bei Konstantin und Josephine in Berlin anrufen und sie ebenfalls in Kenntnis setzen.« Alexanders Telefon läutete. »Einen kurzen Moment, bitte.« Er hob den Hörer ab. »Ja?« Er lauschte kurz. »In Ordnung, Herr Drumensky. Schicken Sie ihn herauf.« Er hängte den Hörer ein. »Der Champagnerlieferant ist da und muss bezahlt werden. Hast du noch genug Bargeld hier? Sonst hole ich welches aus meinem Büro«, bot Bernadette dann. »Nein, ich habe noch etwas.« Er beugte sich herunter und zog einen Umschlag hervor, den er auf dem Schreibtisch legte. Bernadette sah nur kurz hin, beachte ihn aber nicht weiter. »Ich hoffe, du verstehst meine Entscheidung, das Palais unter diesem Umstand nicht kaufen zu wollen«, nahm Bernadette das Gespräch wieder auf. »Ja, natürlich, Mutter. Aber du wirst sicher auch meine Überraschung verstehen. Nachdem Bautner mir davon berichtet hat, hielt ich es für die Gelegenheit, unsere Macht und unseren Einfluss noch weiter anzubauen, ganz abgesehen von den Einnahmen, die gewältigt sein könnten.« Es klopfte. Alexander rief den Champagnerlieferanten herein, der eilig seine Mütze zum Kopf zog und die beiden vom Jesus begrüßte.
Die Abstände, in denen sie kommen müssen, werden auch immer kürzer, was? Scherzte Alexander. Er nahm den Umschlag in die Hand. Wie viel bekommen Sie? Das sind genau 110 Reichsmark, Herr von Bleso. Alexander zählte das Geld ab und reichte es ihm. Hier bitte, und richten Sie Ihren Chef einen herzlichen Gruß von uns aus. Das werde ich, Herr von Bleso, einen guten Tag noch. Er nickte, Bernadette zu. Gnädige Frau, damit verließ er das Büro. Als er fort war, fiel Bernadettes Blick auf den Umschlag, den Alexander nun wieder auf den Schreibtisch gelegt hatte. Diesmal andersrum. Wie erstarrt blickte sie ihn an. Dann sprang sie auf und griff danach. Das Wappen der Bank stach ihr ebenso entgegen wie die weichen Kringel, die genauso aussahen wie die, die sie mit Bankdirektor Jans Kugelschreiber auf den Umschlag mit dem Geld der Kaxmaris gemalt hatte. Woher hast du den? Den Umschlag? Woher schon? Von der Bank, vermute ich. Bernadette musterte ihren Sohn durchdringend. Alexanders Blick zeigte ihr, dass ihm klar wurde, einen großen Fehler begangen zu haben. Alexander, wir beide wissen, was mit diesem Umschlag auf sich hat. Ich frage dich also noch einmal, woher hast du ihn? Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, Mutter, ich habe zu tun. Ich entschuldige dich ganz sicher nicht. Woher, Alexander? Woher? Schrie Bernadette ihren Sohn an. Dachtest du, ich würde zulassen, dass dieses Pakt dich erpresst und ausnimmt? Begehrte er nun lautstark auf. Bernadette wurde übel. Zitternd setzte sie sich wieder. Sie schluckte schwer. Was ist mit der Kaxmarek? Was ist mit den Kaxmarek geschehen? Das weiß ich nicht und ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht wissen. Ich habe mit Konstantin gesprochen und er hat sich um die Sache gekümmert. Sein Mitarbeiter hat mir den Umschlag mit dem Geld mitgebracht und damit ist die Sache für mich erledigt. Bennett schloss einen kurzen Moment die Augen. Dann war es also doch einer von Konstantins Leuten gewesen, den sie vom Fenster aus gesehen hatte. Er musste ihn gleich nach dem Telefonat mit Alexander nach Binz geschickt haben, damit er am nächsten Tag bereit stand, um Josef Kaxmarek und dessen Familie vor dem Hotel aufzulauern. Ein Zeitungsartikel von gestern kam ihr plötzlich in den Sinn, in dem über einen tragischen Unfall am Bahnhof von Stralsund berichtet wurde, bei dem ein Ehepaar und dessen Kind auf die Reise gestürzt und vom Zug überrollt worden war. Oh, was? Ich bin geschockt. Oh, als ob Konstantins Leute ihn einfach vom Zug geschmissen hat. Oh, Alter. Der Zug in Richtung Leipzig hatte erst mit dreistündiger Verspätung abfahren können. Was seid ihr nur für Menschen, Bernadette war kreidebleich geworden. Er wird sich ja nicht gleich umgebracht haben, versuchte Alexander sich zu verteidigen. Er hat ihnen bestimmt nur Angst gemacht und ihnen das Geld wieder abgenommen. Bernadette schüttelte den Kopf. Du kennst deinen Bruder nicht, stellte sie mit belegter Stimme fest. Sie dachte daran, wie kalt und skrupellos Konstantin die Schutzgelder Erpresser beiseite geschaffen hatte. Zwar wusste sie nur von einem, der mit einem Loch im Kopf wieder aufgetaucht war, doch sie war sich sicher, dass es dessen Kumpanen nicht anders ergangen war. Damals war es ihr egal gewesen, immerhin war es Gangster gewesen, die es nicht anders verdient hatten. Sie stand auf, griff zum Hörer und bat Rominski, eine Verbindung mit ihrem Sohn Konstantin herzustellen. Mutter? Ja, Konstantin, ich bin es. Ich bin in Alexanders Büro und ich habe eine Frage an dich. Ich würde sie nicht stellen, wenn ich mir keine ehrliche Antwort erwartete. Ich weiß sehr genau, wozu du in der Lage bist. Deshalb frage ich dich jetzt. Die Familie Kaxmarek, deren wegen Alexander dich kontaktiert hat, liebt sie noch? Ein Moment war still am Ende der Leitung. Konstantin, ich erwarte deine Antwort. Nein, sagte er knapp. Die Familie Kaxmarek ist nicht mehr am Leben. Bernadette hängte die Hörer rein, ohne sich von ihrem Sohn zu verabschieden. Bernadette sah Alexander an. Alles, was diese Menschen wollten, war eine Chance für ihr Kind. Die Chance, die Kleine operieren zu lassen, damit sie eines Tages laufen könnte. Diese 600 Reichsmark dort mit dem Umschlag waren für Anastasias Hüftoperation. Sie zeigte anklagend mit dem Finger auf ihn. Du hast die drei Menschen auf dem Gewissen, Alexander. Du hast einen Mörder auf sie gehetzt, nur weil sie wollten, dass ihr Kind laufen kann. Damit wirst du jetzt leben müssen. Mit versteinerter Miene stand sie auf und ging zur Tür. Alexanders Telefon klingelte. Bitte, Mutter, es tut mir leid, ich wusste nicht. Ich dachte doch, sie würden dich erpressen. Konstantins Mann sollte ihnen nur Angst einjagen. Du hast die Weisheit eines Kindes. Du hast die Weitsicht eines Kindes, stellte Bernadette angewidert fest, während das Telefonat läutete und läutete. Ich entbinde dich ab sofort von deinen Pflichten als Geschäftsführer und werde unsere Anwälte bitten, ein Schriftstück aufzusetzen, indem ich dir ein Angebot für deine 30% am Hotel mache. Ich gebe dir 2 Wochen Zeit für dich und deine Familie eine Bleibe zu finden. Dann werdet ihr das Haus verlassen. Du willst mich rauswerfen? Aus dem Hotel und auch aus dem Privathaus? Das lasse ich nicht zu. Mach, was du willst. Doch noch heute Abend ist dieser Schreibtisch dort geräumt. Oder ich werde dich mit Polizeigewalt von hier fortschaffen lassen. Das kannst du nicht tun. Ich kann und ich werde. Ich halte 70% am Hotel. Und für dich ist hier kein Platz mehr. Damit ging sie hinaus und hörte noch, wie Alexander den Hörer abnimmt. Ja, Konstantin? Ich bin's. Mutter ist gegangen. Es ist etwas passiert. Sie entfernte sich von der Tür, wollte nicht hören, was ihre Söhne nun miteinander besprachen. Sie kehrte zurück in ihr eigenes Büro, räumte den Schreibtisch auf, anschließend nahm sie Karls Brief, die Fotos und ein paar Streichhölzer. Sie zündete erst die Fotos an, die im Aschenbecher verbrannt, dann Karls Brief. Als die Zeilen sich schwarz färbten und das Papier verkohlt in kleine Stücke zerfiel, fiel eine Träne auf darauf und verdampfte zischend. Sie wartete, bis das Feuer erlosch, leerte den Inhalt ihrer Handtasche auf den Schreibtisch und führte die Asche hinein, nahm ihren Schlüssel heraus und ging hinaus. Als sie hinter sich abschloss, hörte sie ihr Telefon klingeln. Moment mal, sie hat gerade den Brief verbrannt von ihrem Ehemann, der gestorben ist. Das heißt, wir werden diesen Brief nie wieder lesen können. Das heißt, wir werden nie dieses auf Geheimnis erfahren, oder? Schock. Es interessiert sie nicht. In der Empfangshalle des Hotels winkte ihr Werner Drominski zu. Gnädige Frau, ich habe es eben schon bei Ihnen im Büro versucht. Ihr Sohn Konstantin hätte Sie gern gesprochen. Er hielt den Hörer hoch. Bernadette kam an den Tresen, nahm den Rezeptionist den Hörer ab und ließ ihn ohne ein Wort auf die Gabel fallen. Dann verließ sie durch den Vordereingang das Hotel und hielt sich rechts in Richtung Seebrücke. Zu den Klängen der Akkordeonmelodie schritt sie über die Holzbretter Meter für Meter. 581, Alter, die Zahl ist ausgeschrieben, 581 Schritte bis zum Ende des Piers. Die Klänge des Akkordeons wehten ihr hinterher. Bernadette öffnete ihre Handtasche und ließ die schwarze Asche in die See rieseln. Sah zu, wie sie sich auf der Wasseroberfläche ausbreitete, sich auflöste und dann langsam versank. Sie wusste nicht, wie lange sie dort stand und auf das Wasser starrte. Spielte das Akkordeon noch oder war der verwundete Soldat längst nach Hause gegangen? Irgendwann spürte sie, dass jemand von hinten an sie herantrat. Ich habe dich schon gesucht. Götz stellte sie sich neben sie an die Holzbrüstung. Willst du mir sagen, was geschehen ist? Bernadette antwortete nicht. Ich habe Alexander getroffen. Er wirkte sehr aufgelöst und schien dich überall zu suchen. Das glaube ich, war alles, was Bernadette hervorbrachte. Eine Weile schwieg sie, dann sagte sie leise, ich werde nun doch nicht die Leitung des Hotels abgeben. Dennoch möchte ich gerne deine Frau werden. Denkst du, dass das möglich wäre? Sicher, wenn wir beides wollen, können wir auch das schaffen. Gut, Bernadette nickte. Alexander ist nicht länger Geschäftsführer. Willst du mir sagen, wie es dazu gekommen ist? Nein, das will ich nicht. Gut, das akzeptiere ich. Sie blieb noch eine Weile so stehen. Dann legte Götz den Arm um ihre Schultern und führte sie langsam den Steg zurück in Richtung Promenade. Es wurde bereits dunkel, als sie das Ende der Seebrücke erreichten und tatsächlich hatte der Akkordeonspieler seine Arbeit für heute eingestellt. Sie waren fast wieder beim Hotel, als ein Automobil vorfuhr. Eine junge Dame stieg aus. Bernadette musste zweimal hinsehen, weil sie glaubte, sich zu täuschen. Josie? Sie machte sich von Götz frei und eilte so schnell sie konnte ihrer Tochter entgegen. Josie! Rief sie noch einmal, lauter diesmal. Josephine schaute sich suchend um. Mutter, sie sah Bernadette auf sich zukommen, warf ihr gutes Benehmen über den Haufen und rannte los, um ihrer Mutter in die Arme zu fallen. Mama, ich bin so froh, wieder hier zu sein. Josie, mein Gott, sie nahm das Gesicht ihrer Tochter in die Hände. Was machst du denn hier? Ich wollte nur noch weg aus Berlin, Mama. Einfach nur weg. Du hättest dir keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Sie drückte die Tochter fest an sich und ließ minutenlang nicht mehr los. Erst als sie bemerkte, dass Götz neben ihnen stand, löste sie die Umarmung. Götz, darf ich dir meine Tochter Josephine vorstellen? Josephine, das ist Götz, der Mann, den ich heiraten werde. Josephine machte große Augen. Dann streckte sie ihm die Hand entgegen. Sehr erfreut. Sie drückte ihre Mutter noch einmal an sich. Ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln. Und ich bin glücklich, dich wieder hier zu haben. Sie küsste Josephine auf die Stirn. Überglücklich. Die Nachricht, die Konstantin aus Binz erhalten hatte, beunruhigten ihn über die Maßen. War es ein Fehler gewesen, sein Mann allein auf Alexanders Hinweis, ihn nach Binz zu schicken und die Sache dort bereinigen zu lassen? Die Reaktion seiner Mutter ließ keine anderen Schlussfolgerungen zu. Verdammt nochmal, Hinzu kam, dass Josephine Hals über Kopf das Astor verlassen hatte. Er wusste, dass er sich nicht genug um sie gekümmert hatte, doch eine solche Reaktion hätte er niemals erwartet, auch wenn er wusste, wie impulsiv seine kleine Schwester sein konnte. Druminski hatte ihm bei einem weiteren Anruf im Hotel mitgeteilt, dass seine Mutter nicht zu sprechen sei, da soeben das Fräulein von Bleseau vor dem Hotel vorgefahren war, sodass er ihm ihren Aufenthaltsort betreffend beruhigt sein konnte. Er hoffte allerdings inständig, dass auf diesen dämlichen Vernissage nichts vorgefallen war, was eine solche Kurzschlusshandlung bei ihrer hervorgerufen hatte. Gerd hatte erwähnt, sie sei ihm in merkwürdig aufgekratzter Stimmung vor dem Hotel begegnet. Hoffentlich war sie nicht betrunken gewesen oder hatte irgendwelche Drogen genommen. Schlimmer jedoch als die Frage, was mit Josephine war, wog für ihn, was Alexander über die Auseinandersetzung mit ihrer Mutter berichtet hatte. Konnte es wirklich Bernadettes Ernst sein, dass sie ihm die Geschäftsführung des Grand entzog, nur weil er eine Situation falsch eingeschätzt hätte? Mutter war gewiss keine Frau, die eine solche Entscheidung leichtfertig traf. Wenn das jedoch tatsächlich der Fall war, würde es schwer sein, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Er beschloss, einige Tage abzuwarten und Kontakt zu Alexander zu halten, um herauszufinden, wie sich die Sache weiterentwickelte. Sollte Mutter an ihrer Entscheidung festhalten, Alexander aus dem Hotel und auch aus dem Privathaus zu werfen, so würde Konstantin nach Binz fahren und dafür sorgen, dass die Sache wieder in Ordnung kam. Am Abend suchte er das Büro auf, das früher Frau Stieglitz benutzt hatte und in dem nun mal ihren organisatorischen Aufgaben als Hausdame nachkam. Er verspürte das dringende Bedürfnis, mit ihr sprechen, denn sie war ihm in der kurzen Zeit, die sie nun im Hotel war, unentbehrlich geworden. Oh, die kommen doch bestimmt auch noch zusammen. Und mehr noch als das. Wenn er ehrlich war, musste er sich eingestehen, dass ihn die Frau, zu der diese scheue, dienstbeflissene Mädchen herangreifend war, faszinierte. Ja, war ja klar, ne? Also, ne, da funkt's, Leute. Ja, Marie Reide zog ihn auf eine Art und Weise an, wie es noch keine Frau vor ihr gelungen war. Marie saß am Schreibtisch über einem großen Blatt Papier gebeugt und lächelte ihn freundlich an. Konstantin, nimm noch Platz. Ich habe sofort Zeit für dich. Musst du nur noch schnell zwei Namen in den Dienstplan für morgen eintragen. Konstantin setzte sich auf einer der anderen Besucherstühle, die vor Maries Schreibtisch standen, und wartete, bis diese die Unterlagen beiseite legte und ihn ansah. So, verkündete sie, nun habe ich Zeit für dich. Du gehst wirklich ganz und gar in deine Aufgabe auf. Fast könnte man meinen, du hättest nie etwas anderes gemacht. Ach ja? Nun, das freut mich. Du hast dich sehr verändert, weißt du das? Empfindest du das so? Sie zuckte die Achseln. Womöglich war es an der Zeit. Womöglich war es an der Zeit. Konstantin musterte sie. Weshalb bist du aus Binz fortgegangen? Marie räusperte sich. Die Frage traf sie unvorbereitet. So sehr sie sich auch bemühte, eine große Selbstsicherheit an den Tag zu legen, so sehr versetzte ihr die Frage nach Binz noch immer einen Stich. Binz und die Erinnerung an Robert, vor allem daran, wie er sie behandelt hatte, ließen sie spüren, wie verletzlich sie immer noch war. Ein Gefühl, das ihr alles andere als behagte, denn sie wollte nicht schwach sein, nie wieder. In Binz war ich Zimmermädchen, hier Hausdame, erklärte sie knapp. Konstantin schüttelte den Kopf. Das ist nicht der Grund, und das wissen wir beide. Du konntest nicht wissen, welche Anstellung du hier bekommen würdest. Wer weiß, womöglich war ich so fest davon überzeugt, dass ich richtig auf diese Position bin, dass ich das Risiko des Scheiterns in Kauf genommen habe. Wieder schüttelte Konstantin den Kopf. Mir machst du nichts vor, Marie, stellte er fest. Aber ich respektiere, dass du mir die Wahrheit nicht sagen willst. Jedoch hoffe ich, dass du eines Tages genug Vertrauen in mich haben wirst, um dich mir zu öffnen. Marie lächelte ihn an, sagte aber nichts. Konstantin verstand, dass er keine Antwort erhalten würde. Eine Frage habe ich noch. Sie betrifft nicht deine Beweggründe, hierher zu kommen. Daher bitte ich dich, sie mir aufrichtig zu beantworten. Und wie lautet deine Frage? Hat Josie vor ihrer Abreise mit dir gesprochen? Marie schüttelte den Kopf. Nein, das hat sie nicht. Sie senkte den Blick. Es trifft mich, dass sie sich nicht einmal von mir verabschiedet hat. Weißt du, weshalb sie gefahren ist? Josie hatte schon immer ihren eigenen Kopf, gab Konstantin an ausweichend zurück. Marie spürte, dass er sich mehr zusammenreimen konnte, als er zugeben wollte. Doch sie würde nicht weiter nachhaken, da auch er sich mit ihrem Schweigen Binz betreffend zufrieden gab. Wie dem auch sei, mach langsam Feierabend, sagte Konstantin, stand auf und ging zur Tür. Du bist morgen die Erste hier und abends die Letzte. Und das ist auch gut so, erklärte Marie nur. Gute Nacht, Konstantin. Er griff nach der Türklinke. Gute Nacht, Marie. Ich gehe jetzt rüber ins Varieté, er zögerte kurz. Wenn du möchtest, kannst du gern noch rüberkommen und wir trinken ein Glas zusammen. Sie lächelte ihn an. Ein andermal, gerne. Ich bin erschöpft und möchte mich ausruhen. Ich muss morgen wieder früh raus. Natürlich, Konstantin drückte die Türklinke bereits herunter, verharrte aber in der Bewegung. Wirst du mir irgendwann erzählen, was geschehen ist? Was meinst du? Fragte Marie, obwohl sie genau wusste, worauf er hinaus wollte. Weshalb du dein Herz vor der ganzen Welt verschlossen hast, meine ich. Konstantin ließ den Blick auf ihr ruhen. Marie sah kurz zu Boden, dann hob sie den Kopf. Ich wünsche dir einen angenehmen Abend, Konstantin. Konstantin seufzte. Dir auch einen guten Abend, Marie. Damit ging er hinaus. Schon früh am nächsten Morgen ging Marie an die Rezeption, um den heutigen Tagesablauf mit Ronald Sommer, dem diensthabenden Rezeptionist, zu besprechen, der wie immer als einer der ersten seinen Dienst im Astor angetreten hatte. Noch während sie miteinander sprachen, blickte Sommer an ihr vorbei und bedeutete ihr so, dass ein Besucher die Empfangshalle betreten hatte. Marie drehte sich um, dann stützte sie sich haltsuchend mit der Hand am Empfangstresen ab. Beinahe wäre ihr das Herz stehen geblieben. Oh nein. Guten Morgen, Herr Dr. Herbst, sagte der Rezeptionist. Guten Morgen, Herbst. Gesichtszüge entgleisten. Marie? Marie schluckte schwer. Sie nahm sich zusammen und versuchte, sich vor Augen zu rufen, wie Bernadette sie wohl in einem solchen Moment verhalten hätte. Sie drückte den Rücken durch und streckte ihm die Hand dagegen. Robert, welche angenehme Überraschung. Sie sah zu Ronald Sommer. Herr Dr. Herbst und ich haben uns in Binz kennengelernt, als dieser dort ein wenig Ablenkung zum Alltag suchte. Sie sah Robert wieder an. Nicht wahr, Herr Dr. Herbst? Herbst starrte sie fassungslos an. Nicht nur, dass er niemals damit gerechnet hätte, seine frühere Geliebte hier zu treffen. Auch die Art und Weise, wie sie ihm begegnete, ließ ihn für einen Moment die Fassung verlieren. Oh shit, Leute, oh shit! Ich wusste, dass es kommen wird, dass sie sich begegnen. Was machst du hier? Ich bin im Astor als Hausdame angestellt, erklärte Marie, und in dieser Funktion bitte ich auch darum, mich nun zu entschuldigen. Die Pflicht ruft. Sie beugte sich zum Rezeptionist hinüber. Wenn diese Lieferung kommt, möchte ich gerne informiert werden, Ronald. Jawohl, Frau Reide, sehr gern. Gut, danke sehr. Er sah Robert an. Sie sah Robert an. Dann noch einen angenehmen Tag, dann ließ sie ihn stehen. Und Herr Dr. Herbst, zu wem wollen Sie? Hörte sie ihn weggehen, Sommer fragen? Robert räusperte sich. Ich soll mir den Fuß einer Tänzerin ansehen, die wohl umgeknickt ist. Ich werde gleich nachfragen, erwiderte Sommer und nahm schon den Telefonhörer ab. Marie verschwand um die Ecke, lehnte sich gegen die Wand und brauchte einen Moment, um ihre Atmung zu beruhigen und ihre Glieder so weit unter Kontrolle zu bekommen, dass diese nicht mehr zitterten. Als sie Geräusche hörte, die darauf hindeuten, dass die ersten Zimmermädchen durch den Personaleingang das Hotel betraten, richtete sie sich auf, hob den Kopf und strich ihren Rock glatt. Dann ging sie wieder an die Arbeit. Sie hatte das Gefühl, gerade eine große Schlacht geschlagen zu haben. Nachdem sie das Personal in die täglichen Aufgaben eingewiesen hatte, zog sie sich in ihr Büro zurück und nahm hinter dem Schreibtisch Platz. Die kurze Begegnung mit Robert ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Für einen Augenblick hatte sie befürchtet, die Fassung zu verlieren. Jedoch fühlte sie sich auf eine eigenartige Weise befreit. Sie war ihm wieder begegnet und hatte gespürt, dass er keinen Einfluss mehr auf sie hatte. Mehr noch, sie hatte gefühlt, dass sie ihm überlegen war und dass er wie weit mehr zu verlieren hatte als sie. Für einen kurzen Moment, wirklich nur für den Bruchteil einer Sekunde, hatte sie sich gefragt, ob es wirklich gut sei, hier in Berlin zu bleiben und sich immer wieder der Gefahr auszusetzen, ihm über den Weg zu laufen. Doch jetzt, in der Sicherheit ihres Büros, spürte sie, dass es nicht nur richtig, sondern sogar wichtig war, ihre Vergangenheit nicht länger aus dem Weg zu gehen. Und heute, so wurde ihr klar, hatte sie einen großen Schritt in Richtung Heilung gemacht. Es klopfte. Marie sah von ihrem Schreibtisch auf. Herein. Das Gesicht ihres ehemaligen Geliebten tauchte in der Tür auf. Kann ich dich bitte kurz sprechen, Marie? Sie überlegte kurz, dann deutete sie auf einer der Besucherstühle von ihrem Schreibtisch. Bitte nimm Platz. Nervös, fast schon fahrig, trat er näher und setzte sich. Dann wischte er eilig seine schwitzenden Finger an der Hose ab. Marie nahm es zur Kenntnis und konnte eine gewisse Freude hierüber nicht verhehlen. Da saß er nun, ein Arzt und gestandener Mann, der sich nervös die Hände rieb, weil er mit ihr, Marie Reide, sprechen wollte. »Was gibt es?« fragte sie. »Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll.« Marie gebot ihm mit einer Handbewegung zu schweigen. Geht es um die Tänzerin? Um die Tänzerin? Du meinst wegen ihres Fußes? Nein, darum geht es selbstverständlich nicht. Ich bin hier, um über uns zu sprechen. Gut, dann können wir das Gespräch abkürzen. Es gibt nichts zu besprechen. Dein Verhalten war derart beschämt und verachtungswürdig, dass dem nichts hinzufügen ist. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn künftige Begegnungen lediglich auf geschäftlicher Ebene stattfinden könnten. Aber Marie, ich bitte dich. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, mehr als das. Ich habe mich wie ein Schuft verhalten, doch ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Es war mir alles zu viel geworden. Ich war völlig überfordert. Robert, ich möchte dich bitten zu gehen. Marie, was ist nun los mit dir? Du bist ja vollkommen verändert. Das bin ich in der Tat und ich kann kaum in Worte fassen, wie erleichtert ich darüber bin. Bitte lass uns irgendwo hingehen und miteinander reden. Es ist alles gesagt. Marie, wir könnten doch... Nein, sie schlug so heftig mit der flachen Hand auf den Tisch, dass er zusammenfuhr. Jetzt ist aber genug. Wenn Sie nicht unverzüglich gehen, Herr Dr. Herbst, sehe ich mich gezwungen, die Leute meines Arbeitgebers, Konstantin von Bleso, um Hilfe zu bitten. Sie stand auf und nur noch eines im Vertrauen. Ich habe den Eindruck, dass Konstantin Gefühle für mich hat. Was denkst du, was er mit dir anstellt, wenn ich ihm die Wahrheit sage? Du weißt genauso gut wie ich, wie seine Geschäfte hier ablaufen. Belästige mich noch ein einziges Mal oder komm mir auch ein einziges Stück nur zu nah und ich schwöre dir, dass ich es ihm sage. Sie sah ihn kalt an. Und jetzt raus hier. Sie deutete mit dem ausgestreckten Arm zur Tür. Er zögerte noch kurz. Dann löste er sich aus seiner Starre und ging hinaus, ohne sich noch einmal umzudrehen. Jetzt, so fand Marie, hatte sie nicht nur eine Schlacht, sondern einen Krieg gewonnen. Junge, Junge, what's happening dort?
Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme.
Oh, entspannt. Ich guck gerade. Ah nee, es waren doch noch mehr. Eins, zwei. Vielleicht nur noch eins. Zwei Kapitel, Leute. Und dann der Epilog. Ich will das Buch heute noch durchlesen. Ich sehe nicht ein, dass ich hier noch warte. Ich hole mir ganz kurz was zu trinken. Und für euch geht's gleich weiter. Okay, Leute, kleine Planänderung. Diese Folge geht ja jetzt schon 52 Minuten. Und das nächste Kapitel, was ich jetzt lesen werde, das geht 14 Seiten lang. Das würde halt den Rahmen übersprengen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und ich nehme natürlich selbstverständlich gleich die nächste Folge auf. Ich werde dieses Buch heute durchlesen. Es sind noch zwei Kapitel mit Epilog halt noch. Genau, vielleicht noch Danksagungen. Mal sehen, obwohl ich lese eigentlich nie die Danksagungen. Aber ja, anyways. Und dann bin ich glücklich, weil dann kann ich den zweiten Teil anfangen. Und dann habe ich schon wieder, also habe ich ein Buch schon hinter mir von meinen ganz vielen Büchern, die ich noch lesen muss. Genau, dann werde ich den zweiten Teil lesen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Aber erstmal, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt, was jetzt so im nächsten Kapitel und so passiert. Erstmal Schock, dass die... Wie heißt diese Familie noch? Wie heißt diese Familie gleich noch? Die gestorben wurde und vom Zug geschmissen wurde. Kaczmarek, genau. Die Familie Kaczmarek, ey, das ist so traurig. Die wollten nur, dass ihre Tochter laufen kann. Alter Falter. Also, Konstantin ist mir sehr unsympathisch geworden. Ich mochte den, weil der war so ein guter, großer Bruder. Aber jetzt ist er total krank geworden. Also, der zieht ganz doll ab und so. Ja, genau. Also, ja, diese Folge geht jetzt so 54 Minuten. Also, sagen wir aufgerundet 60 Minuten, also eine Stunde. Deswegen glaube ich, reicht das. Und ich werde einfach jetzt die nächste Podcast-Folge aufnehmen. Ich hoffe, ich kriege das alles noch in einer Folge rauf, die zwei Kapitel, weil ich möchte ungern noch zwei Folgen aufnehmen, die dann ein bisschen, ja, gehen. Genau, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie schon gesagt. Und Küsschen aufs Nüsschen. Bis bald.